Empathie.
Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Empathie. Vorweg, ihr seht, das Equipment ist ein bisschen anders, der Hintergrund ist ein bisschen anders, wir haben ein bisschen abgespeckt. Warum haben wir abgespeckt ein bisschen? Weil die Einnahmen einbrechen. Und es wäre schön, wenn ihr es ermöglichen könntet, zu spenden. Wie ihr spendet, das seht ihr weiter unten auf der Seite, da könnt ihr alles anklicken. So, jetzt aber zu meinem Gast. Mein Gast heute, Kefan Sufi Siyavash. Hallo Kefan.
Hallo Rüdiger. Weil du es gerade angesprochen hast. Ja, das ist natürlich so, dass alle alternative Medien Probleme haben bei der aktuellen Wirtschaftslage. Ist klar, dass die Leute jeden Cent doppelt und dreifach umdrehen. Deswegen können wir uns so eine so sehr aufwendige Produktion erstmal so nicht mehr leisten. Hat aber nicht nur Nachteile, weil durch diese digitale Produktion, wo auch keine Reisekosten mehr entstehen, bekommt man auch Gäste, das merken wir ja auch bei einem Gespräch, die auf gar keinen Fall sich in ein Flugzeug setzen würden und von A nach B fliegen, weil sie ihr Land nicht mehr verlassen wollen oder nicht mehr nach Deutschland wollen. Also es hat nicht nur Nachteile. Aber deswegen ist klar, wenn man ein Medium gerne sieht, das unterstützen. Also, aber wie gesagt, es ist immer schöner, mit mehr Kameras, mehr Produktion zu arbeiten. Aber es hat auch Vorteile, weil wir jetzt auch Leute vor die Flinte bekommen, die irgendwo in Neuseeland sitzen. Hat also alles seine Pro und Kontras.
Ja, das hat seine Vorteile, dass man bestimmt andere Gäste bekommt, die man sonst nicht bekommen könnte. Kefan, hallo. Wie geht es dir?
Das kommt immer darauf an, womit ich mich gerade beschäftigt habe. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich verzweifle ein bisschen an diesem Land, Deutschland, weil was sich hier abspielt und diese Passivität und diese Lethargie, ja, da brauche ich schon einen sehr, sehr starken Kaffee, weil ich stelle mir schon die Frage, auf was warten Menschen noch? Auf was warten sie noch? Warten sie auf die nächste Bundestagswahl und dann wird sich alles ändern? Oder haben sie begriffen, dass Parteien möglicherweise einen Kurswechsel herbeiführen können, aber damit ist es nicht getan? Und ich kenne die Antwort natürlich auch darauf und ich kenne auch die Antworten, die ich mir wünsche, die ich wahrscheinlich nicht bekommen werde. Und je nachdem, auf welcher Seite ich gerade aufgewacht bin, bin ich mal gut und mal sehr gut gelaunt oder auch mal sehr schlecht. Heute ist so ein Mittelding.
Du warst im letzten Monat, darüber wollte ich sprechen, das ist eine gute Linie. Du warst bei dem Alternativ WEF.
Richtig.
Viele haben geglaubt, haben mit mir darüber diskutiert und sagten, das ist das Anti-WEF, also das Anti-World Economic Forum. Aber das stimmt überhaupt nicht, weil die Wortschöpfung eine andere ist, die Stefan Magnet, der das organisiert hat aus der Schweiz, auf 1TV, der das organisiert hat. Das heißt, also die Übersetzung heißt in Wirklichkeit Alternativ Western Ethic Formation.
Ja.
Also eine alternative westliche Ethikgemeinschaft.
Genau.
Das ist eigentlich so die Übersetzung. Wie, auf welchen ethischen, auf welchen moralischen Pfeilern wollen wir eine Gesellschaft eigentlich stehen? Und ich glaube, das ist der Bruch, den wir gerade erleben. Also das ist die Möglichkeit, einer neuen Welt zu schauen. Und darüber wollte ich heute mit dir reden. Du bist im WEF durch mehreren Foren gewesen, hast dort, finde ich, super Sachen erzählt. Ich habe selten gesehen, dass du so von A bis Z alles so auf den Punkt bringen konntest. Also nicht nur über Politik geredet hast, sondern auch über die Dinge, die im Menschen stattfinden, die damit überhaupt etwas passieren kann. Weil der Schlüssel von allem ist eigentlich nicht, dass wir einen anderen Menschen wählen oder ein anderes System wählen, sondern dass wir etwas machen, was für die Menschen das Richtige wäre. Das ist zwar kompliziert, das ist aufwendig und so weiter, aber solange wir, aufrufen, andere Menschen zu wählen, die dann unsere Leader sind und so weiter, die leben ja in einem System, in dem dieses System auch diese Leader dirigiert. Und diese Menschen, die Leader werden, die sind ja auch mit bestimmten Erziehungskonzepten und mit bestimmten Verhaltensweisen bedampft, sag ich mal, um dann bestimmte Dinge zu machen, die ganz richtig finden. Aber vielleicht ist das ja schon der Fehler. Also was müsste man eigentlich als allererstes, also ich kenne die Antwort, wir kennen uns privat auch ein bisschen, deswegen kann ich sagen, ich kenne die Antwort, kann ich zu dir so sagen, du kennst sie auch, aber was ist deiner Meinung nach eigentlich das grundlegende Problem, warum wir hier gelandet sind und wie man das lösen könnte, um in eine andere Situation zu kommen, um in das zu kommen, was wir jetzt Menschheitsfamilie nennen und so, was mit Menschlichkeit bedampft ist?
Gut, ich glaube, das ist ein generelles Problem, was innerhalb von Gemeinschaften, Parteien oder auch Staaten entsteht. Menschen sind ja Gruppenwesen, das ist auch in Ordnung. Wir sind alle nicht solo überlebensfähig. Das merken wir ja schon, man kommt auf die Welt und man braucht auf jeden Fall eine Familie, die einen hochpäppelt. Man braucht diesen sozialen Container, in dem man sich bewegt. Und wir haben es bei Corona gesehen, wenn du dem Einzelnen drohst, dass er ihn rausschmeißt aus der Gemeinschaft, dann ist er bereit, sich sogar eine Spritze setzen zu lassen, nur aus Angst, um da nicht rausgeschmissen zu werden. Aber Wir werden dahingehend erzogen, dass die Veränderung von außen kommt und wenn das Angebot stimmt, dann können wir das wählen. Wir selbst können nichts machen. Und das ist natürlich ein Trugschluss, weil es ist so ähnlich wie mit Sport oder Religion. Man kann nicht stellvertretend sagen, kannst du für mich mal sportlich werden? Kannst du für mich mal spirituell werden? Das muss man selber machen. Aber wenn es um die Dinge geht, die unseren Alltag betreffen, Politik, dann glauben wir immer, dass das, was in unserem Leben sich ändern soll, das geht eben nur durch außen. Und man muss auf der einen Seite sagen, ja, natürlich ist es so, wir haben ja auch viele Dinge abgegeben an den Staat. Also das Gewaltmonopol, das regelt ja der Staat für uns. Von da ist das da berechtigt. Das soll der Staat machen. Die Gesundheitsversorgung, da kümmert sich ein Krankenhaus. Beim Transport sollte sich die Bundesbahn darum kümmern. Da möchte ich jetzt nicht hier drauf eingehen. Aber die grundsätzlichen Dinge, die den Menschen ausmachen, also was der Sinn des Lebens zum Beispiel, da werden wir... Also der Mensch sucht nach Sinn und nach einer Sinnhaftigkeit in seinem Leben. Das ist ein Aufbruch, der stattfindet, oder auch ein Aufruhr, wenn das nicht bedient wird. Und da haben wir dem Menschen den Fernseher gegeben, ja, so im weitesten Sinne, oder das Internet. Und das ist aber Unterhaltung oder Unterhaltungsindustrie. Und das ist natürlich sehr, sehr fade, weil man irgendwann mal merkt, irgendwas fehlt. Ich kriege immer eine neue Verpackung, ganz schön, aber da ist eben nichts drin. Und ich glaube, wenn der Mensch sich zu seinen Wurzeln bekennt und damit auch zu seinen Grundfragen, nämlich was soll das alles, dann muss er am Ende des Tages spirituell werden, weil er kriegt ja keine Antwort, wo jemand ihn jetzt anruft. Ja, Gott ruft an, sagt, hallo, alles richtig, tritt in diese Religionsgemeinschaft ein und dann wird alles gut. Das muss man mit sich selber abmachen. Und ich glaube, das haben Menschen verlernt, weil wir in einer materialistischen Welt leben. Das heißt, wir suchen unser Heil, unser Seelenheil, unsere Zufriedenheit im Außen. Und das kann überhaupt nicht klappen. Denn egal, was du den Menschen angibst, ja, das können nur Ablenkungsmanöver sein. Das kannst du auch immer wieder bei Leuten feststellen, die sehr vermögend sind und trotzdem nicht glücklich. Wie kommt das? Weil ein tiefer gelegter Sportwagen, eine Luxusuhr oder was in der Richtung oder eine Luxusjacht, um die dich alle beneiden, schon nach wenigen Tagen relativ langweilig wird, weil das gibt dir nichts zurück. Du möchtest etwas andere Fragen haben, andere Fragen beantworten. Das heißt, du musst den Sinn woanders suchen. Und der kann nicht im Anschaffen neuer Luxusgüter liegen, sondern der muss in dir liegen, der liegt auch in dir. Und da haben wir wenig Erfahrung oder erwarten eine schnelle Lösung. Und das ist natürlich ein Prozess, weil das ist wie Reifen. Dieser Weg nach innen ist ja ein Prozess, der das ganze Leben lang anhält. Und bei vielen findet das erst dann statt, wenn eine Krise stattfindet. Ja, und deswegen ist auch Krise gut, weil man dann sich die Frage stellt, ich habe alles richtig gemacht, ich habe das tollste Haus, das tollste Auto, die tollste Frau und trotzdem bin ich nicht glücklich, weil ich habe jetzt auch noch eine Krankheit, aber ich habe einen guten Arzt und so. Trotzdem, mir fehlt irgendetwas. Und was fehlt mir? Mir fehlt, warum mache ich das alles? Was soll das eben? Also gerade in der letzten Phase des Lebens, die ja sowieso kommt, werden Leute am Ende ein bisschen weise. Und ich glaube, dass, wenn ich nochmal auf dieses WEF kommen möchte oder AWEF kommen möchte, wir müssen natürlich gerade in der Wertegemeinschaft Westen uns die Frage stellen, warum wir diese westliche Krise haben, weil wir das nicht mehr beantworten können. Und da ist jeder gefordert, nämlich sich die Frage zu stellen, was fehlt ihm im Leben, was hätte er denn ganz gerne? Und das kann keine Partei für ihn lösen. Was nicht bedeutet, dass Parteien nicht ihre Funktion haben, eben wie die Feuerwehr. Aber nur weil die Feuerwehr gut ausgestattet ist, bist du ja jetzt kein glücklicherer Mensch. Es ist eine Art von Dienstleistung. So. Und das heißt, die Parteien können das politische Leben regeln, ja oder sollten es und sich einmischen. Aber das, worum es wirklich in deinem Leben geht, das kann keine Partei für dich tun, das kann auch kein anderer Mensch für dich tun. Auch dein Ehepartner kann dich nicht glücklich machen. Das ist ja Trugschluss an die Ehe. Mach du mich mal glücklich. Man kann sich nur selber glücklich machen, indem man eben sich damit auseinandersetzt, was der Sinn des Lebens ist oder aber was ist die Funktion des Menschen innerhalb der Schöpfung. Da sind wir spirituell, weil ich kann das natürlich nicht beweisen. Aber wo ich etwas nicht beweisen kann, da sind wir bei Wissenschaft, die ja stark gekauft ist, da fange ich an zu glauben. Und was glaube ich eigentlich? Was hoffe ich? Was wünsche ich? Und ja, wie gesagt, das geht nicht per SMS, da gibt es keine App dafür und das ist, wie gesagt, ein langer Prozess, dass man eben vielleicht auch versteht. Es gibt ja diesen klassischen Körper, den wir haben, aber es gibt außerhalb des Körpers noch etwas anderes, eine andere Ebene. Und jemand, der dann spirituell wird, der sich mit der Mystik auseinandersetzt, der tatsächlich religiös wird, der spürt eine innere Sicherheit, die er mit Gott, sage ich jetzt mal, wo er sich findet. So, und man muss sich natürlich entschließen, diesen Weg gehen zu wollen. Oder man sagt, das ist mir alles viel zu blöd, Gott kann ich nicht beweisen. Gab es ja viele, die gesagt haben, ist alles fake und das, was ich da draußen habe an Bespaßung, das reicht mir. Aber die Wahrheit ist doch, dass das den meisten eben nicht reicht. Und ich glaube, in einer sogenannten gottlosen Zeit, in der wir uns befinden, wo wir keinen Respekt mehr haben vor dem, was auch vor uns ist, also das Leben, die Schöpfung, dürfen wir uns nicht wundern, dass unser Leben sehr, sehr hohl ist und in diesen modernen Zeiten, wo es um Erreichbarkeit geht, alles ganz schnell, 15 Minuten steht und diese totale Sicherheit, gibt es eben eine Sicherheit nicht, und zwar eine sichere Antwort, wozu ich das eigentlich alles mache. Weil ob ich jetzt sehr fleißig bin oder unter der Brücke schlafe, wir werden ja alle sterben. Wozu? Die grundsätzliche Frage des Menschen, was soll das? Was soll meine Existenz? Warum gibt es mich? Was soll das Ganze? Und das kann dir kein Außen beantworten, sondern das kann nur der Dialog mit dir, mit etwas Höherem sein. Und da musst du dich auf die Suche machen. Und da kannst du auch, wenn du dich mit den großen Weltreligionen beschäftigst, feststellen, diese Frage haben schon andere Leute gestellt und an denen kann man sich orientieren. Das muss man aber dann trotzdem selber machen. Niemand kann stellvertretend diesen Prozess für dich tun. Das musst du selber machen. Und das ist ein Prozess mit Höhen und Tiefen. Das muss man ganz klar sehen. Also man ist überzeugt davon, dann hat man wieder so diese Tiefe, weiß man gar nicht. Und in diesen Situation, wo man lost ist, glaube ich, dass das Spirituelle sich dir zuwendet. Und das heißt eigentlich Selbstdisziplin, also um Rituale zu machen, und auf der anderen Seite Selbstaufgabe. Selbstaufgabe bedeutet, dass du dich übergibst in eine höhere Macht und darauf vertraust, dass sie sich dann dir zuwendet. Und zwar, wenn es am nötigsten ist. Du kannst nicht sagen, ich bin jetzt ganz fleißig, ich bete jetzt ganz, ganz fleißig und weil ich praktisch ganz fleißig, dann steht mir auch der Kontakt mit Gott eher zu. Jetzt sind wir sofort im Spirituellen, aber das sind Dinge, mit denen ich mich beschäftige und da habe ich ja auch meine Krisen nach dem Motto, ich habe jetzt alles richtig gemacht, es könnte sich mal so zeigen, so ist das ja nicht, es ist nicht mal nach Zahlen, sondern es bedeutet eben auch mit sich, in der Selbstbeobachtung die Frage stellen, was erwarte ich denn eigentlich? Was erwarte ich denn eigentlich bei einem Prozess, bei dem sich möglicherweise Gott, ja, mir zeigen soll, ja, was erwarte ich da eigentlich? Soll der was für mich machen? Und wenn ich brav gehorche, dann kriegst du ein Leckerli. Oder was bedeutet Glauben an sich? Und es sind ganz tiefe Fragen, die immer auch über eine Krise dazu führen, dass man nie ganz sicher ist. Aber irgendwann, wenn man das intensiv betreibt, dann stellt sich so etwas wie eine innere Gelassenheit ein, wo man einfach weiß. Und ich kenne da einen Menschen, der auch mich nachdrücklich tiefen Eindruck gemacht hat, das ist Eugen Drewermann. Eugen Drewermann wirkt in sich gefestigt. Ja, oder aber wenn du dich daran erinnerst, während des Vietnamkrieges, der Mönch, der sich da auf offenem Straßenland im Schneidersitz verbrannt hat, wie war ihm das möglich? Er hat nur seinen irdischen Körper verbrannt. Er hat aber über einen Prozess einen anderen gehabt, einen spirituellen Körper. Und deswegen hat er eben nur verbrannt, was er nicht mehr brauchte. Das ist wie eine Schlange, die sich häutet. Das ist kein schmerzhafter Prozess, aber es gibt ein festes Fenster, wo die Schlange sich häutet. Du kannst nicht sagen, los Schlange, häute dich mal. Die Schlange weiß, wann es nötig wird und wann es Zeit wird, diese Haut abzustreifen und hat dann eine neue. Ich bemühe jetzt mal dieses Bild. Und ich bin auf der Suche nach dem richtigen Moment, wo ich sage, es wird Zeit, sich von diesem irdischen Dahingehend zu trennen, dass ich darauf auch nicht mehr vertraue oder auch nicht mehr mich ängstigen lassen muss, wenn man sagt, ich mache dir diese Existenz kaputt. Weil es ist nur eine materielle Existenz und ich glaube, ich glaube nicht, dass wir nur materiell sind. Das glaube ich nicht.
Wir werden in der Schule und in diesem ganzen Gesellschaftssystem mit der Frage konfrontiert, was ist der Tod? Und in der materiellen Welt ist der Tod der absolute Exitus. Danach kommt nichts mehr. Du lebst nur einmal, leb dieses Leben und verschlinge alles. Das steckt eigentlich dahinter. Dann kann ich alles machen. Dieses eine Mal muss ich alles durchsetzen. Ich kann Milliardär oder Millionär oder ich kann 50 Frauen und was weiß ich noch alles. Dann kommt dieser Gedanke auf, dass ich mir die Erde auch untertan machen möchte und dass ich die Krone dieser Schöpfung bin. Das müsste eigentlich in Schulen müsste eigentlich gelehrt werden, dass der Tod eigentlich nur ein Übergang ist und kein Ende. Wenn wir Thanatologie, also die Forschung vom Tod, von Todesebene gehen, dann finden wir heraus, dass das ein Trugschluss ist, was die Gesellschaft im Allgemeinen glaubt, dass der Tod das absolute Nichts ist. Der Tod ist eigentlich nur ein Übergang. Es ist eine andere Seinsform, wo der Körper abgelegt wird, aber die Seele oder das Geistige oder das Feinstoffliche, welchen Namen man auch immer dafür nimmt, weiterlebt. Es gibt sehr viele Berichte über Nahtoderfahrungen. Es gibt, ich glaube, Oliver Lazar heißt der Professor, der eine Forschung macht, die nicht ohne ist, der auch ständig versucht, den Leuten klarzumachen, hört mal zu, die Urey-Suppe, also der Ursprung des Lebens, ist ein Irrtum. Das stimmt in der Biologie gar nicht. Und die Physik und all die, er räumt dort auch mit sehr vielen Irrtümern auf, die aber in der Wissenschaft einen Konsens gebildet haben. Der aber vielleicht gar nicht so richtig stimmt. Jetzt schweifen wir vielleicht für viele Zuhörer ein bisschen in die Wissenschaft ab. So. Aber das sind Dinge, mit denen man sich beschäftigen muss, wenn man herausfinden will, wer man wirklich ist und was man hier wirklich machen möchte. Denn wenn man an dem materiellen Haften bleibt, wenn man wirklich glaubt, alles sei materiell, dann verhält man sich so, wie wir uns hier alle verhalten. dann verhalten wir uns alle so wie so ein Tollpatsch auf dieser Welt. Wir sorgen dann dafür, dass wir alles nehmen, was wir nehmen können. Und das fördert die gesamte Zerstörungswut, die wir hier haben, die Umweltkatastrophen, die Kriege, all das wäre anders. Das macht Oliver Lazar auch in seinen Büchern sehr gut klar. Wenn wir wüssten, dass es danach weitergeht, dann würden wir hier auch ganz anders leben. Wir würden uns ganz anders mit dem, was wir hier machen, auseinandersetzen. Und wir würden hier nicht wie irgendwelche materiellen Junkies herumirren und einfach alles abgreifen, was wir abgreifen können, weil danach ist ja alles weg und das eine Mal ist ja nur das eine Mal. Bullshit, das ist nicht das. Vielleicht warst du, Käfern, früher mal in einer anderen Welt mein Vater oder ein Mentor für mich oder irgendwas. Vielleicht kennen wir uns ja schon länger. Also das sind auch alles Dinge, die dort besprochen werden in der Thanatologie und so. Was meinst du dazu? Was ist deine? Ich weiß, dass du auch darüber viel weißt.
Naja, ich will mal so sagen, ich heiße ja nicht umsonst Sufi und ich beschäftige mich seit sehr, sehr vielen Jahren und jetzt ja bei Sophisticated etwas intensiver, aber privat sowieso mit den Mystikern im Islam. Das sind ja Sufis und die sind ja sehr, sehr alt. Und wenn man sich mit denen beschäftigt, mit den Derwischen und ihrer Literatur, dann greifen die ja Dinge auf, die in anderen großen Religionen auch immer wieder besprochen werden. Dass also es mehrere Formen von Bewusstsein gibt und der Mensch selber, es gibt nach deren Terminologie 7, kann maximal bis zur 4. selber kommen und dann muss er sich an etwas Höheres übergeben. Deswegen kann ich darüber auch nicht sprechen, weil sonst wäre ich gar kein Mensch mehr, so wie ich jetzt bin. Also ich kann, das sind dann nur, was überliefert wird und wie das zu deuten ist. Und da sind wir denn in einem Bereich, den ich nicht aktiv machen kann, sondern da muss ich zulassen, dass das mit mir gemacht wird. Ich habe das schon mal mit ihm besprochen, das ist zum Beispiel Gurdjieff, der das lehrt, oder eben auch die Lehre von Pak Subud, das ist Subud zum Beispiel, wenn man sich damit beschäftigt, deren Riten, das sind sehr starke Anleihen auch aus dem indischen Kabbalah, aber auch der Buddha steckt damit drin, da steckt Christus mit drin, ja, der auch eine höhere Seinsform war, also auch in jüngster Zeit auch ein Bruno Gröning, wovon spricht er, wenn er von diesem Energiestrahl spricht? Das heißt, dass man vertraut, dass es etwas Höheres gibt und der jetzige Mensch, wie ich jetzt hier bin, ist nicht der Weisheitsletzter Schluss, sondern ist wie eine Schulklasse. Ich bin in der Grundschule, sage ich mal. Diese Erde ist wie eine Grundschule und es bringt nichts, einem Drittklässler in der Regel dann mit höherer Mathematik zu kommen, die er erst ab der 12. versteht. So, einfach vertrauen, dass danach noch etwas anderes kommt, aber das Gymnasium ist außerhalb der Grundschule und die Grundschüler würden bestreiten, dass es das Gymnasium gibt, weil daran haben sie noch nie, die haben sie noch nie gesehen. Die ist einfach woanders, in einem anderen Stadtteil, sage ich jetzt mal. So, ich vertraue aber darauf, dass all diese Menschen, die sich schon jahrtausende lang damit beschäftigt haben, dass die sehr gut darüber nachgedacht haben, dass es keine Idioten sind, ja, auch wenn man sich mit der griechischen Philosophie beschäftigt. Sind ja sehr viele kluge Sachen gesagt worden und immer die Frage, was die Welt im Innersten zusammenhält, was das alles soll, wozu. Und ich glaube eben, dass alles, womit wir zu tun haben, da steckt ja auch die Grundmetapher mit drin. Ich habe das ja schon mal gesagt, auch bei diesem Laptop, da haben wir Hardware und Software, aber die Intelligenz befindet sich außerhalb des Laptops, das wäre jetzt nicht. Es gibt auch eine Intelligenz außerhalb des Menschen, meines physischen Körpers und das ist nicht mein Ego, sondern das ist der Geist, der in mir wohnt, wie eine Energie und ich als Mensch bin eine Glühbirne, die da reingeschraubt wird und wenn ich wieder rausgeschraubt wird, dann leuchte ich eben woanders. Die Energie bleibt da und kann man auch anders umsetzen. Daran glaube ich, daran vertraue ich und ich glaube, um das auch mal heiter zu gestalten, das Leben, was wir jetzt so haben auf diesem Planeten, das ist auch ein Rätsel. Das ist ein Rätsel. Wir sollen rausbekommen, was das ist in diesem Rätsel, wo wir sind. Und das können wir aber nicht endgültig lösen, solange wir in dieser Figur bleiben. Ja, aber wir haben eine Ahnung, dass das nur eine Figur ist, wie ein Schauspieler, der in seiner Aktion zu spielen so gut ist, dass er vergessen hat, dass er ein Schauspieler ist und der sich in dem Moment auf der Bühne für die Figur hält, die er spielt. Aber er hat immer so 10%, wo er für den Regisseur noch ansprechbar ist. Und dann ist er zurück und ich habe das ja selbst gemacht. Dann sagt man ihm, bleiben Sie in Ihrer Rolle. Bleiben Sie in Ihrer Rolle. Kurze Antwort und weitermachen. Und wir, wenn wir auf der Erde sind, erinnern uns aber nicht daran mit dem Kopf, mit dem Verstand, wer wir sind. Weil diese Welt, von der ich hier spreche, lässt sich durch den Verstand nicht nur nicht betreten, sondern der Verstand ist dieser Welt im Weg. Weil ich den verstehen will. Ich kann das aber nicht mit meinem Verstand verstehen. Das ist genau der Punkt. Das heißt, die Sinne, die ich bräuchte, um es zu verstehen, sind nicht hier. Und Dinge, mit denen ich mich beschäftige, sind zum Beispiel, wir suchen ja unser Heil und Antworten im Draußen. Und wenn man mal die menschlichen Sinne, 5 an der Zahl sind es ja, wenn man die mal untersucht, dann gucken die ja nach außen für uns. Aber vielleicht ist unsere Interpretation eine falsche. Vielleicht sind diese Sinne nicht unbedingt dazu da, damit wir in die Welt gucken, sie anfassen, riechen, sondern vielleicht sind das Eingangstore für die Welt nach uns, nach innen. Und wenn ich also nach, wenn ich, das heißt, wenn ich nach außen gucke, weil ich diesen Sinn falsch interpretiert habe von der Richtung, suche ich in der falschen Richtung. Vielleicht muss ich in die andere Richtung gehen, sagen, was, das, was als Welt in mich einströmt, da muss ich ja nach innen gehen, nach innen suchen. Und das ist etwas, was ich versuche. Was natürlich insofern schwierig ist, weil es kommt ja schon wieder irgendeine Behörde, möchte was von mir hier falsch gepackt. Ich bin ja ständig vom Außen angesprochen, tun Sie du's, weggefahren, Kind stresst, eine Kaffeetasse runtergefallen, die Behörde möchte das und so weiter. Ständig bin ich im Außen und dass ich vergesse, eigentlich ist das ja nur eine Simulation. Darum geht es eben nicht. Aber es ist so gut gemacht, dass das mich ablenkt. Und ich will es mal so sagen, das ist möglicherweise eben auch dieses satanische Modell im Außen. Und wir sind den Manövern dieses satanischen Modells, dass uns das Außen davon ablenkt, uns mit uns im Inneren zu beschäftigen und zu reifen. Wir sind diesen Winkelzügen unterlegen, wenn wir nicht andere Werkzeuge zulassen. Und die können nicht materialistisch sein. Wir müssen von anders kommen. Das heißt, wenn wir raus wollen aus der materiellen Welt, dann müssen wir mit einer Software arbeiten, die nicht materiell ist. Und das kann ja nur der Glaube sein. Weil darauf hat der Satan als Symbol keinen Zugriff. Aber der hat auch seine Funktion hier, weil in diesem Rätsel soll ich ja die Möglichkeit haben, den richtigen Weg gehen zu können durch Anstrengung. Da muss es auch die Möglichkeit geben, den falschen Weg zu gehen. Sonst könnte ich mich ja gar nicht entscheiden. Und ich bin ja hier auf einem Schulungsplanet, der beweisen möchte, dass er gut Schach spielen kann. Und man tut mir keinen Gefallen, indem man sagt, okay, wir machen es einfach so. Alle Figuren sind jetzt schwarz, alle weiß, dann kannst du nicht verlieren. Ja, aber auch nicht gewinnen. So, und das ist genau, ich glaube daran, dass wir das ja gebucht haben, nämlich einen Reifeprozess hier zu erreichen. Und dazu brauche ich diesen Körper in diesem 3D-Raum. Aber nach dem Abschluss, der hoffentlich irgendwann kommt, wenn ich alles richtig gemacht habe, dann kann ich diesen Körper abgeben und bin etwas anderes. Man kann sich das vielleicht auch vorstellen wie eine Raupe, die nicht traurig darüber ist, dass sie sich verpuppt, weil sie wird ein Schmetterling. Nur, ich weiß nicht, ob die Raupe eine Vorstellung davon hat, dass sie später mal ein Schmetterling sein wird und denkt sich, huch, was mache ich denn mit meinem Rest? Was ich, das braucht die Raupe nicht mehr, weil sie wird als völlig anderes, lebt sie weiter. Aber ich glaube es eben auch, ich glaube nicht, dass es Zufall ist, dass aus einer Raupe ein Schmetterling wird. Und diese Metamorphose, diese Metaphern der Natur, es sind Metaphern, die uns gegeben werden nach dem Motto, warum ist das so, wie es ist? Was soll es dir sagen? Was könnte es dir sagen? Und wenn du so durch die Welt gehst, bekommst du eigentlich überall Zeichen nach dem Motto, ist da eine Message versteckt? Das ist Teil des Rätsels. Und ich glaube, da ist eine Message versteckt. Wir können aber diesen Weg nicht erzwingen. Die Raupe kann nicht sagen, ach, ich verpuppe mich einfach früher, dann werde ich schneller später nehmen. Nein, es hat seine Zeit und das weiß die Raupe, wenn man von Wissen sprechen kann. Das heißt, das ist so richtig. So, nur der Mensch hat eben die Möglichkeit, mitzuentscheiden, wann er sich verpuppt und ob er sich verpuppt. Nur wenn er das eben nie tut, dann bleibt er einfach Puppe. Und das ist eben eine Welt, in der eben auch Schmerzen nötig sind. Ich glaube, in den nächsthöheren Sphären können wir auf diese Art von Erfahrung durch Schmerz auch verzichten. So, das ist ja auch das, was daran das Erstrebenswerte ist. Wir nennen das dann Paradies. So, was ist denn, dass wir lernen durch Schmerz? Durch Verlust, durch Intrige, dadurch lernen wir, ja. Also wenn man als Kind nicht sich auf die Schnauze packt, dann lernt man nicht aufrecht gehen. Man muss fallen, um sagen, das brauche ich nicht, ich möchte das gern vermeiden, weil das tut weh. Also wir lernen durch Schmerz. Aber es gibt Ebenen, wo ich eben nicht mehr durch Schmerz lernen muss, aber da bin ich eben auch kein 3D-physischer Mensch mehr. Und das gilt, ist für mich erstrebenswert. Weil ich mir schon die Frage stelle, ja, wie es möglich ist, dass Menschen in Indien, zum Beispiel habe ich sie gesehen, ihr ganzes Leben lang auf einer Fläche eines Handtuchs leben. Was soll das? Was machen die? Das ist doch eine einzige Qual. In ihrem Kopf nicht. Welche Überzeugung haben sie, dass sie sagen, das ist genau das, das Asketische, was ich tun muss, um dorthin zu kommen, wo ich hin will. Da verzichte ich gerne auf den Bentley, den ich in Indien auch fahren könnte. Möchte ich gar nicht. Ich mache das und das ist etwas Selbstgewähltes, freiwillig Gewähltes, weil ich entdecke dahinter, auch habe für mich einen Sinn dahinter erkannt. Und diese Überzeugungskraft, das ist für mich beeindruckend. Und ich versuche herauszubekommen, wo ist die Magnetwirkung? Und ich versuche das nicht in Indien zu machen. Ich versuche das für mich zu machen. Du musst aber nicht nach Indien. Das kannst du auch irgendwo tun. Aber das ist der Antrieb, warum ich die Dinge tue, die ich tue, weil es nicht mehr darum geht, berühmt zu werden, viele Interviews zu machen und von allen gut oder nicht gut gefunden zu werden, sondern wenn du mit dir ganz alleine bist, wenn du alleine irgendwo sitzt, wenn du in die Wüste gehst oder ganz alleine bist, was bleibt übrig? Um was geht es? Würdest du es so weitermachen oder lebst du eigentlich nur im Ansehen Dritter, die dich gut finden, weil du das und das getan hast? So. Und das ist ja sehr oft so. Das ist aber eben ein Angebot, was dich davon ablenkt, diesen Weg zu gehen. Und der Weg nach innen ist ein einsamer Weg, aber du wirst am Ende des Tages dort jemanden treffen. Du musst dich nur aufmachen und du musst ein Vertrauen drin haben. Aber die Menschen sagen, wenn ich das jetzt mache, ganz leise bin, gibt's dann eine Garantie? Wenn du so an die Sache rangehst, dann glaubst du nichts. Dann denkst du, das ist ein Deal. So, es ist aber nicht kein Deal. Wenn du möglichst fleißig bist und schön betest, dann kommt Gott zu dir und sagt, Bonus. So ist das eben nicht, weil dann machst du ein Geschäft daraus. Die Ebene, in die ich möchte, ist kein Geschäft. Das ist kein Nullsummenspiel, weil es gibt da immer noch jemand, der mir etwas gibt und nicht, der mir etwas schuldig ist. Und ist auch nicht so, dass ich dann eben sage, na, das war, ja, du brauchst mich ja auch, damit du sagen kannst, ich habe den Menschen geschaffen und wenn ich ihn nur gut dressiere, dann ist er wie so eine Puppe. Und das sieht bei den grundsätzlichen Fragen wieder. Warum gibt es dieses Verhältnis eigentlich zwischen dem Schöpfer und mir? Was ist das nicht ungerecht? Ist das demokratisch? Ich kann dir das nicht sagen, aber da sind wir bei Demut und letztendlich auch, wenn ich mir das wirklich, wie ich mir wünschen würde, eine Demutkratie, dass wir aufhören sollten, in diesem System etwas materiell zu erreichen, wo einer über den anderen Menschen mehr Macht hat. Darum geht es doch überhaupt gar nicht. Darum geht es nicht, sondern versuche loszulassen und dich in die Macht eines großen Schöpfers zu übergeben, der seine Machtposition auch auf gar keinen Fall ausnutzt. Das ist hier der entscheidende Punkt. Und das kann man nur mit sich selbst abmachen und das lässt sich auch sprachlich nicht darstellen. Weil egal welches Wort du nimmst, das kann so oder auch so interpretiert werden. Jeder interpretiert das anders. Deswegen, ich lese sehr viel dazu natürlich, aber ich versuche dann eben mein Denken einzustellen. Das fällt mir in der Tat sehr schwer. Ja, weil du kannst darüber nicht nachdenken, nicht vordenken, sondern vertrauen, dass wenn du damit aufhörst und was ich in der Askese ganz lange gar nichts tust, kein Input, dass dann in dir etwas passiert. Und da gibt es ja sehr viele große Meister, an denen man sich orientieren kann, mit denen ich mich beschäftige, wo ich denke, ja, wie haben die es geschafft? Durch Engagement, durch Überzeugung mit sich selbst, diesen Weg zu gehen und darauf zu vertrauen, dass sich etwas einstellt, was sich aber nicht einstellt, indem ich heftiger dabei bin. Da sind wir bei dem chinesischen Sprichwort, das Gras wächst nicht schneller, wenn man daran zieht. Das gilt übrigens auch für deinen inneren Zustand. Darauf vertrauen, dass es passieren wird. So versuche ich, durch den Tag zu kommen.
Diese Ideen, die du gerade so erzählst, die sind wunderbar, die sind gut. Ich sehe, dass innerhalb der Bewegung, wie immer man sie nennt, Demokratiebewegung, Aufklärungsbewegung, Friedensbewegung, was auch immer es sein soll, dass sich dort auch einige mit solchen Ideen beschäftigen, aber es gibt nie so diesen diese Ansteckungswirkung, diese positive Ansteckungswirkung, auf die Masse der Bewegten, die sich mit spirituellen Themen beschäftigen. Für sich ganz alleine. Müssen da jetzt nicht wer weiß was von machen. Sondern ich sehe, dass in der Bewegung eigentlich immer nur materielle Theorien changieren, immer hin und her wandern. Große Theorien des Krieges, wie kriegen wir aus dem Krieg den Frieden, was macht Trump, was hat Weidel und so weiter. Ich weiß aus meiner eigenen Arbeit, dass das nur funktionieren kann, wenn die Masse sich mit diesen Themen beschäftigt, sich denen hinwendet. Jetzt gibt es aber eine viel größere Macht als die, die wir hier zusammenfassen können oder die die Bewegung hat, nämlich die politische oder die Propagandamacht oder die Schulbildung, die etwas ganz anderes macht, Staatsbürger erziehen und so weiter, heranbilden. Was müsste deiner Meinung nach geschehen, damit das mehr Anklang findet und mehr Selbstbeteiligung an dem Spirituellen stattfindet? Also, dass die Leute wirklich selber anfangen, sich auf diesen Weg zu machen. Ja. Weil meine Überzeugung ist, Käfer, dass wir können in der Bewegung, wir können in allen Bewegungen, wir können in 1000 Jahren noch in den Bewegungen herumrennen wie die Idioten und über Kriege und über Trump und über Wahlen und über was noch alles reden. Das wird nichts ändern. Das wird gar nichts ändern, da bin ich von überzeugt. Es wird sich nur etwas ändern, wenn sich das Bewusstsein der Menschen in die Richtung ändert, was du jetzt so alles gesagt hast, in diese Richtung zumindest geht, dass sie sich dorthin versuchen zu vertiefen, damit sie anfangen loszulassen von dem, woran sie jetzt noch anhaften.
Also ich glaube, das, was wir im Moment erleben, dass vielleicht auch wieder die Tendenz geht, spätestens seit Corona und wir festgestellt haben, Netflix und irgendwie ein Lieferando und Homeoffice macht den Menschen nicht glücklich und Oma ist auch nicht glücklich gestorben, weil sie dafür 3 Jahre älter geworden ist ohne Besuch. Aber diese Wellenbewegung, dass die Leute sich wieder mehr oder weniger nach spirituellen Inhalten sehen, das kennen wir. Wir haben es in den 60er Jahren erlebt, als die Beatles nach Indien gefahren sind, also ein Kommen und Gehen. Aber Ich glaube, mit organisierter Religion ist das nicht zu machen, weil durch sogenannte organisierte Religion sofort eine Hierarchie auch mitgeliefert wird. Also ein Bauplan, wo man sagt, du, das musst du so machen und diese Religion sagt nur, das ist der Weg zu Gott und die andere, die darfst du nicht, das ist falsch. Ich glaube, das ist, dass Religionen, wenn man sie wirklich runterbricht, eigentlich alle vom selben sprechen und dass es nur einen Gott gibt, immer wie du ihn nennst, aber dass man in jeder seiner Religion bleiben kann, die einem am besten liegt. Ja, ganz einfach. In einem Kulturkreis ist diese Religion vorherrschend und im anderen andere, aber es ist dieselbe Intensität an Glauben innerhalb der Religion, um dorthin zu kommen, was die Religion sagt, das ist der Weg zu sich selbst und damit zu Gott. So, und ich glaube nicht, ich mache mir keine Gedanken mehr darüber, zerbreche mir nicht den Kopf darüber, wie wir es schaffen könnten, dass wir andere erwecken. Wer nicht erweckt werden will, wer nicht glauben will, den wirst du nicht dazu zwingen. Also derjenige sagt, das spricht mich an, dessen Antennen sind schon ab Berg freigeschaltet, den kannst du vielleicht noch ein bisschen so ein Angebot machen, aber nicht nach dem Motto, darüber habe ich eigentlich gar nicht nachgedacht, ich wollte mir gestern einen Porsche kaufen, jetzt lasse ich das und werde Asket. So läuft das nicht, glaube ich einfach nicht. So, und ich glaube auch nicht, dass alle Menschen, was das angeht, auf diesem selben Level sind, ohne das jetzt auch schon wieder zu bewerten, weil man sagt dann, was meint er mit Level? Ich will auch diese Skalierung hoch, tief, nein, sondern ein innerer Level. Jemand, der für sich entschieden hat, das Materielle da draußen, der Wohlstand, das ist mir ein bisschen zu hohl, zu wenig, der macht sich auf die Suche. Jemand, der damit glücklich ist, der ist darin glücklich, der soll das eben machen. Das ist sein Leben, sein Level, auf dem er gerade spielt, bei so einem Videospiel. Und es hat keinen Sinn, dass ich jetzt daherkomme, sage, hör zu, mach doch das, weil dann wird man automatisch Guru. Lass das, geh nicht hausieren. Ja, du kannst Glauben nicht befehlen. Das ist was anderes, das ist eben aus Angst vor. Weg, weil es geht darum, dass du, wenn du die Sehnsucht danach hast und wenn du einen Hunger danach hast und das Gefühl, hier fehlt etwas, dann wirst du dich selber aufmachen. Und die Angebote dazu gibt es ja auch im Spirituellen, die sind ja da, die kosten ja auch übrigens nichts. Ja, Glauben kostet ja kein Geld. So, sobald du in irgendeiner Sekte eintrittst, aktuell sind ja die Grünen die größte Sekte, dann kostet es ja Geld, ja. Du musst nämlich deine eigene Meinung aufgeben, du musst dich auch optisch anpassen, du musst an der richtigen Stelle Ja und Nein sagen und die richtigen Leute doof finden und dahin fahren und auf die reinschlagen. Ist ja eine Ersatzreligion. Also, diejenigen, die tatsächlich zu Gott gefunden haben, wie ich mich erinnere, haben das sehr oft getan, asketisch mit sich selber und nicht mit möglichst vielen, damit sie angehimmelt werden. So, von daher, ich glaube, man kann, das ist kein Verein. Man kann nicht sagen, hör zu, werd Mitglied bei Bayern München und gemeinsam haben wir mehr Spaß, weil Religion und Glauben hat jetzt nicht damit zu tun, dass wir alle mehr Spaß haben, ja, im Bier, sondern dass jeder für sich sagt, okay, es gibt jemanden, der hinter mir steht, wenn kein Mensch mehr hinter mir steht und das ist eben ein nicht-irdisches Wesen, das ist die große Energie und darauf habe ich Vertrauen. Und wenn du das mal für dich verstanden hast und diese Überzeugung lebst, womit kann man dich denn dann noch erschrecken? Weil dass Menschen auf diesem Planeten handeln, wie sie handeln, ist am Ende des Tages dem Umstand zu verdanken, dass man ihn einschüchtern kann, dass man ihm alles wegnimmt und dann wird er unter der Brücke liegen, materiell erledigt, sozial isoliert und dann kommt der Tod als Strafe. Aber der Tod ist ja keine Strafe. Der Tod ist eine Gnade, weil niemand möchte immer leben. Man möge sich das vorstellen, wir würden immer leben, aber unsere Verwandten würden alle wegsterben. Da würden wir keinen mehr kennen. Und ich glaube, in 350 Jahren wird das ziemlich fade, weil die prägendsten Jahre liegen ja da schon hinter uns. Und wir sagen, ganz vor 250 Jahren, da kannten wir noch Stefanie und Peter. Und das verstehen wir alles nicht mehr. Der Tod ist ein Geschenk nach dem Motto Level wechseln. Raus aus dem Kino ins richtige Leben. So. Und von deswegen ist es auch nicht so. Und du kriegst ihn in jedem Fall. Du kriegst den Tod auf jeden Fall, egal wie du dich verhalten hast. Aber es ist auch kein Wettbewerb. Wer länger lebt, hat gewonnen oder wer früher stirbt, ist länger tot. Darum geht es nicht. Es geht einfach, weil Zeit ist relativ. Es geht darum, du hast in diesem Leben, was als Rätsel angelegt ist, die Chance herauszufinden, um was es wirklich geht. Du bist wie bei der Truman Show auf einer Benutzeroberfläche. Und ob du dich jetzt aufmachst und wie weit du dich aufmachst, das ist deine Sache. Es werden die Angebote gemacht und die kannst du nutzen oder nicht nutzen. Aber, und das ist der entscheidende Punkt, je nachdem, wie du die nutzt, hat das Konsequenzen. Und welche das sind, kann ich dir nicht sagen. Ich kann es nicht beweisen. Ich glaube nur, dass es welche gibt. Aber die sind auf einer Ebene, die ich in dieser Ebene nicht beschreiben kann. Das ist meine Überzeugung. Ich lebe danach und ich gehe nicht hausieren nach dem Motto, guck mal, wie weit ich schon bin und ihr ja noch nicht. Jemand, der so etwas tut, der ist im Jetzt, weil er wieder im Wettbewerb ist. Der will eine Art von Sekte aufmachen. Das ist etwas, was ich mit mir selber abmache. Und ich glaube aber eben auch, dass gewisse Dinge wenn man spirituell auf ein anderes Level, gewisse Dinge kann man nicht alleine leisten. Dazu braucht man irgendeinen Führer, irgendjemand, an den man sich wenden kann. Das muss jetzt kein großer Führer, sondern ein ganz persönlicher Lehrmeister, auf den man trifft oder den man erkennt, der einem einen Rat geben kann, wenn man mit dem Zweifel konfrontiert wird, weil der Zweifel kommt. Der Zweifel dort kommt, ob man irgendwie das falsche Zeug geraucht hat oder betrunken ist oder schizophren ist, das kommt, das gehört alles dazu, das sind Angebote nach dem Motto, komm, nimm dir die alte Pille, bleib im Jetzt, bleib im Gegenwart, kauf dir ein neues Handy und so, lass das mal alles und so. Da kriegst du sofort eine, sondern nein, abzuschwören, sagt, ich gehe jetzt in diesen dunklen Raum rein und ich werde irgendwann orientierungslos sein, aber ich soll einfach mich konzentrieren, weiter geradeaus und irgendwann wird das Helle am anderen Ende kommen. Und für mich ist es eine Herausforderung, halte ich das durch? Es geht ja letztendlich darum, nicht um den Kampf, sondern vertraust du darauf, dass auf der anderen Seite das Licht kommt? Das ist für mich viel interessanter, als dass mir irgendein Mensch ein Leckerli hingibt und sagt, du darfst in meiner Firma dann 500 Mitarbeiter befehligen. Das interessiert mich einfach nicht. Das ist einfach langweilig, weil das sind Versprechen und Überlegungen und irgendwelche Präsente, die ich ja abgeben muss, wenn ich tot bin. Die haben also gar keinen Wert, sondern sind zeitlich begrenzt. Das ist wie ein Parkraumticket, was aber am nächsten Tag nicht mehr gültig ist. So, also, und das interessiert mich eigentlich nicht, sondern mich interessieren Menschen, die in sich ruhend auf einem ganz anderen Level leben und auch kein Problem damit haben, in welchem körperlichen Zustand sie sind, weil sie vielleicht schon alt und gebrechlich sind und sich auch nicht kirre machen lassen, dass es auf dieser Welt Mord und Totschlag gibt. Den hat es immer gegeben, den wird es auch immer geben, aber ich mache mein Seelenglück davon nicht abhängig und ich erkenne eben auch, was ich ändern kann und was ich akzeptieren muss. Was nicht bedeutet, dass mir alles scheißegal ist, aber wo läuft da die Grenze? Und darum geht es. Wo läuft da die Grenze? Und wenn wir zu den Dingen, die uns erschrecken, eine andere Haltung haben, dann ist es, glaube ich, das Einzige, was man ändern kann, wenn man an der Situation nichts ändern kann. Weil ich kann nichts an der NATO verändern. Ich kann nichts an Atombomben verändern, aber an meiner Haltung. Und wenn man mich nicht mehr einschüchtern kann, dann, wenn du das nicht machst, dann werde ich was, wirst du dann? Dann wirst du mich umbringen? Das ist nicht von Nachteil. Das ist nicht von Nachteil. Wir wollen alle nicht qualvoll sterben, das ist was anderes. Ja. Aber sterben muss ich sowieso und darüber hast du gar keine Macht. Denn niemand, den wir heute haben, kann sagen, ich sorge dafür, dass du nicht stirbst. Das kann keiner. Das wäre gefährlich. Okay?
Also so wie Robert Habeck ein paar Leute kennt, die er anrufen kann, was er neulich erzählt hat.
Wir sind frei genug, dass wir sagen können, wir sind so frei, dass niemand auf diesem Planeten uns unseren Tod wegnehmen kann. Und das ist die eigentliche Freiheit. Das heißt, du gehst ganz anders durchs Leben und genießt es, guckst dir das an. Interessant, was da so ist, weil nimm dein Leben nicht persönlich. Es ist eine Ausgabe, die du gebucht hast. Es geht um diese Erfahrungen und die letztendlich zu erklären, das kann kein Mensch leisten. Und das kannst du mit deinem Verstand nicht leisten. Dann musst du deinen Verstand weglassen. Und deswegen geht es am Ende des Tages auch nicht mit Meditation. Weil Meditation ist auch wieder sich auf etwas konzentrieren. Das heißt, aufzugeben, man selbst zu sein, sein Ego, alles aufzugeben. Aber wie macht man das denn? Das ist schwer. Und das ist auch nicht so, dass man das intensiv macht. Das ist ein Prozess. Und ob es mir gelingen wird, das nächste Level zu erreichen, das kann ich nicht sagen. Aber für mich ist das erstrebenswert. Das ist für mich erstrebenswert, weil dann bin ich in Frieden. Dann habe ich nicht mehr Angst vor meinen eigenen Fantasien.
Ist das, was du gerade angesprochen hast, das finde ich ist ein zentrales Thema, nämlich Selbsttreue. Also treu sein zu sich selbst in all diesen Prozessen, in all diesen Wegen, den man dann mitmacht. Es kann ja sein, dass die Frau einen verlässt, kann sein, dass das Kind nicht mehr mit einem spricht, es kann sein, dass man Freunde verliert. Und also und so etwas. Und Teile davon passieren einem ja tatsächlich, wenn man diese Selbsttreue lebt. Also treu sein zu sich selbst. Es gibt viele Angebote, die sagen, verkauf dich doch wieder an die andere Seite. Verkauf dich doch lieber wieder an die Porsche-Seite. An das Materielle, an das Geld verdienen. Du könntest ohne Wenn und Aber Millionär werden. Ich könnte ohne Wenn und Aber ein riesiges Netzwerk aufbauen. Will ich ja gar nicht. Also, und du willst das ja auch nicht. Und diese Selbsttreue, die man an den Tag legt. Ich glaube, das ist das Schwierige für viele andere Menschen. Dass die, also ich habe früher zum Beispiel im Anti-Aggressivitätstraining immer gesagt bekommen, ja du bist ja auch stark, ja du bist ja auch stark. Da habe ich immer gedacht, meine Güte, nee, ist das eine Selbstabwertung von diesem, der mir sagt, ich sei stark, weil ich der festen Überzeugung bin, dass das jeder kann. Und jeder kann selbst treu sein. Aber anscheinend ist das wirklich nicht der Fall. Was meinst du dazu?
Ich will da eine indirekte Antwort drauf geben. Ich weiß nicht, wie das aussieht, was ich suche. Aber ich glaube daran, dass ich es erkennen werde, wenn es da ist. Und das heißt, ich suche etwas, wo mir, wie meinst du das? Meine Worte, und ich bin jetzt jemand, der schon viele hat, können das nicht erklären. Das macht mir aber gar nichts aus. Für mich ist es so, wenn alle Fragen verschwinden, dann bin ich da angekommen, wo ich hin will. Weil Fragen habe ich ja eben nur, weil ich die Welt atomisiert in Fragen glaube, Im Grunde gibt es nur diese eine Antwort. Der gängigste Begriff wäre dann die Liebe, du sollst in der Liebe sein, aber wir verstehen es ja eigentlich gar nicht, was das ist. Was ist denn das eigentlich? Wenn wir es mit Worten beschreiben, dann brauchen wir ganz viele Begriffe, was das eben ist. Aber es ist eben weit mehr, weil die Sprache das nicht leisten kann. Das ist wie, wenn man wissen will, wie ein Joghurt schmeckt, muss man ihn probieren. Du kannst ihn so oft beschreiben, wie du willst. Jemand, der noch nie einen Joghurt gegessen hat, der noch nie irgendwas probiert hat, dem nützen auch die Worte nichts. Wenn du sagst, süß, lieblich, sauberer Abgang, schmeckt nach, der weiß nicht, was das bedeutet, weil er diese Erfahrung nicht gemacht hat. Und deswegen, ich bin neugierig auf Erfahrungen mit mir selbst im Inneren, wo ich dann auf etwas anderes treffe. Und das kann ich nur mit mir im Inneren machen. Das kann ich aber auch nicht vorzeigen. Ich kann es ja, guck mal, hier habe ich, der hat schon den getroffen. Darum geht es nicht. Es geht darum, rauszugehen aus dem Wettbewerb. Und dass wir so stark im Wettbewerb sind, dass wir uns präsentieren, hat damit zu tun, dass viele eben glauben, das wäre das einzige Leben und dann will ich einen guten Schnitt machen. Das hast du ja schon gesagt. Ja. Und dann ist es natürlich ein Wettrennen, wo ich denke, am Ende verliere ich. Und um das zu verdrängen, muss ich möglichst lange noch Botox to go, damit ich jung bin, ist eine Ware. Jung bleiben heißt nicht sterben zu müssen. Das ist noch ganz weit weg. Jung bleiben und lauter Dinge zu haben, um die mich andere beneiden, die noch nicht so weit sind. Wie weit? Ich sitze einfach, der Kinofilm ist deswegen einfach besser, weil ich mache einfach einen ganz langen Kinofilm. Der geht nicht 90 Minuten, sondern der geht 190 Minuten, 300. Der wird der Film aber nicht, damit ich ja nicht aus dem Kino raus muss, weil dann ist vorbei. Es ist nur ein Film. Du befindest dich in einem Film und irgendwann endet das und dann draußen spielt die Musik. Oh Gott, ich dachte, es ist nur ein Film. Du wachst, wenn du hier bist als Mensch, in dem Kino auf und irgendjemand sagt dann zu dir, soll ja ein Kino sein draußen. Ach, davon, das weiß ich nicht. Ist noch keiner zurückgekommen. Die Leute, die das Kino verlassen haben, sind nicht vorne wieder in denselben Film reingekommen. Das ist richtig. Aber es ist ein Film. Und ich glaube, dass es ein Film ist und der endet irgendwann und ist auch nett, weil der Unterhaltungswert dieses Films ist erschöpft für mich irgendwann und ich würde gerne mal das Genre wechseln. Okay? Nicht, dass ich ins nächste Kino will, vielleicht lerne ich dann den Surfen. Und so sehe ich das. Und von da bin ich neugierig. Ich bin neugierig auf das, was kommt, was ja unvermeidlich ist. Es hat ja keinen Sinn zu glauben, dass wenn man sich möglichst anstrengt, dass man dann ja einen Sonderbonus bekommt, dann wird man eben 190 oder 300 Jahre alt. So ist das ja eben nicht. Das heißt, das hat gar keinen Impact darauf. Der Tod kommt, setzt sich damit auseinander und stellt dir die Frage, was kann ich in diesem irdischen Leben eigentlich erreichen und was nicht? So. Und deswegen, wenn du das mal weißt, was du erreichen kannst, wenn nicht, kannst du auch aufhören, irgendwelche Dinge anzuhäufen, zu sammeln, die dir gar nichts nützen. Ab einem gewissen Punkt zum Beispiel ist Reichtum echt schädlich, der schränkt deine Freiheit ein. Weil wenn sehr viele Leute wissen, dass du sehr, sehr vermögend bist, dann musst du dich abschotten, brauchst Bodyguards und kannst dich nur noch auf deine millionenteure Privatjacht zurückziehen, weil da bist du unbehelligt. Also ist es ein sehr luxuriös ausgestattetes Gefängnis. Also wir sehen also, Geld ist gar nicht von Vorteil, wenn es zu viel ist, sondern eine gewisse Summe inkognito ausgeben und nicht jeden Pfennig um. Das ist in Ordnung. Darunter ist nicht gut, da kann man gar nichts machen. Darüber ist aber auch nicht gut. Es ist im Grunde ein schmaler Grat, der einfach zu erreichen ist. So viel ist es eben nicht. Und wenn du das mal verstanden hast, sagst du, ich könnte eigentlich schon längst aufhören mit diesem ganzen Jahr, weil es bringt mich gar nicht weiter. Ich wollte immer an den Luxusurlaubsort, da bin ich jetzt endlich angekommen und ich habe vergessen, mir die Frage zu stellen, was ich denn hier eigentlich machen will. Ich habe nur gehört, da muss man hin, das ist also the place to be. Und was mache ich hier? Hier gefällt es mir gar nicht. Aber ich bin an dem Platz, wo alle hinwollen, aber ich kann hier gar nichts anfangen. Vielleicht war ich falsch unterwegs. So. Und das ist genau wieder mit den Sinnen. Ich bin insofern falsch unterwegs, indem ich glaube, dass ich das Glück im Außen finden kann. Ich kann es dort suchen. Ich kann dort Metaphern finden, aber was sollen die mir sagen? Und wo sollen sie etwas sagen? Sie sollen mir etwas im Inneren sagen und das muss ich mit mir selber abmachen. Und ich kann nur versuchen, ein so interessantes Leben zu leben, dass ich für andere Leute, eine Außenwirkung habe, ich sage, du wirkst irgendwie gelassener, was machst du? Und dass, wenn die das von außen sagen, dann würde ich darüber sprechen. Aber ich gehe nicht hin und sage, hör zu, möchtest du so cool werden wie ich? Ich zeige dir mal, wie das gemacht wird. Dann möchtest du ja wieder ein Ranking schaffen. Und das interessiert mich nicht. Und da habe ich es jetzt als öffentliche Person insofern etwas leichter, dass ich die Öffentlichkeit nicht suche. Mir reicht das, was ich an Öffentlichkeit brauche, wenn ich auf einer Bühne stehe, um ein Programm zu machen, einen Vortrag zu halten, aus einem Buch zu lesen. Das ist Öffentlichkeit genug. Aber darüber hinaus versuche ich möglichst nicht in der Öffentlichkeit zu sein oder inkognito. Das heißt, ich suche synthetisch Momente, wo ich mit mir alleine bin. Und deswegen ist Öffentlichkeit insofern auch gar kein Nachteil, weil ich die vermeide. Ich bin also viel häufiger in diesem Zustand, wo ich mich mit mir selber beschäftige, und darüber nachdenke, wie ich es schaffe, nicht mehr nachzudenken. Weil sobald ich im Außen bin, irgendwohin, werde ich ja gerne erkannt und Leute sind nett oder weniger nett zu mir. Ich bin also immer im Außen. So, und das lenkt mich von dem ab, was mich interessiert. Mich interessiert dieser Prozess nach innen. Und von daher ist das auch in Ordnung und finde ich das fair. Lange im Außen sein, angesprochen werden, das jetzt umdrehen und da seinen Weg nach innen gehen. So, ich weiß nicht, ob sich das lohnt. Ja, und ob man es anders machen sollte. Das ist der Weg, der mich interessiert. Und da kann ich nur sagen, heißt ja nicht umsonst Sufi. Ich finde, dass die Mystiker im Islam, die den Islam aber nur als Trägerreligion genommen haben, weil der Sufismus ist viel älter als der Islam, da sind sehr viele kluge Sachen drin geschrieben, die mich sehr inspirieren. Auch Goethe hat sich übrigens damit beschäftigt. Der hat ja Farsi gelernt, um die alten Mystiker zu lesen. Und mich interessiert, was wissen die? Es hat auch mich eine Sogung. Was macht es so interessant für mich? Da spüre ich ja, da ist etwas interessant, eine Magnetwirkung. Was ist da so interessant? Da diffundiert so eine Art von Wahrheit durch, wo ich denke, die interessiert mich. Deswegen.
Was glaubst du, warum werden diese Themen überall abgeschottet und überall als Nebenthemen betrachtet? Obwohl ich, so wie du auch, denke, das ist eigentlich das Hauptthema.
Naja, in einem System, wo Kontrolle vor allem durch Angst ausgeübt wird, wie gesagt, durch Zerstörung der Existenz und Tod, wäre das Schlimmste, was einem solchen System passieren könnte, angstfreie Bürger. Weil ich sagen, also du bist ja gar nicht mein Meister, ist ja auch egal, welche Partei herrscht, weil hier herrscht ja gar nicht, das ist ja bloß ein Kinofilm. Ich werde sterben und bin ich weg. Was? Die 80 Jahre sind ja gar keine 80 Jahre, die Zeit ist ja relativ. Ein angstfreier Mensch, der auf ein Vertrauen in eine Identität hat, die doch etwas größer ist als der Mensch, den kannst du nur ganz schwer erpressen. So, und deswegen haben auch immer sehr viele Religionen Interesse daran gehabt, sagen so, nur über mich und das und das, um Leute zu gängeln. Das war ja nicht die Idee derjenigen, die Religion geschaffen haben. Jesus Christus wollte ja keine katholische Kirche, wo der Staat die Gebühren einzieht und wo du das und das machen musst, sonst kannst du nicht mitspielen mit klaren Regeln. Das war ja nicht sein Ding. Das wurde einfach umgedreht, weggelassen, falsch übersetzt. Daraus machen wir das Gegenteil. Aber wie gesagt, das ist Teil des Spiels. Das ist Teil des Spiels, das heißt, die materielle Welt mit all ihren Winkelzügen ist dir dahingehend überlegen, wenn du versuchst, sie mit dem Verstand zu lösen, aufzulösen, oder das geht eben nicht. Dein Verstand ist auch ein Werkzeug, was gegen dich verwendet werden kann, weil er mit Logik arbeitet. Logik, und ich bin ein Freund der Logik, aber Glauben hat mit Logik nichts zu tun.
Nee.
Gar nicht. Das heißt, alles, was ich auf diesem Gebiet erworben habe an sprachlicher Raffinesse, nützt mir gar nichts. Im Gegenteil. Und es ist natürlich umso schwieriger für jemanden, der auf diesem Gebiet gut ist, das alles abzuhalten. Da habe ich das ja alles umsonst gemacht. Nee, du hast einen Werkzeugkasten erschaffen und jetzt weißt du, dass du den von da, wo du jetzt hin musst, überhaupt nicht mitnehmen kannst. Lass den weg. Lass den einfach weg. Er ist Ballast. Und dann ohne Sprache. Wie soll ich denn ohne Sprache etwas erreichen mit anderen? Nicht mit anderen, mit dir. Und da geht es einfach, und das ist genau der Punkt, wenn Menschen einen spirituellen Weg gegangen sind. Welche Sprache haben die dann gewählt? Doch immer Stille. Was soll das denn heißen? Stille ist, glaube ich, die omnipotenteste Sprache überhaupt, die eben aus einer anderen Welt kommt. Deswegen finden wir sie ja auch in der Natur. Im Wald wird geschwiegen, was aber nicht bedeutet, dass da nichts mit uns spricht, dass wir uns nicht angesprochen fühlen, sondern dass wir andere. Irgendwie spricht man trotzdem mit uns. Oder wer ist dieser Mann? Ist es ein Baum, ein U? Weil der sagt ja nichts konkret. Und trotzdem gehe ich anders aus dem Wald raus, wie ich reingekommen bin. Und wenn jemand auch, wenn Menschen zusammen unterwegs sind und die sind nicht nur in der Lage, gut miteinander zu reden, sondern auch lange Phasen einer Reise zu machen und sich zu verstehen, ohne dass sie sprechen müssen, das finde ich extrem gut. Das gefällt mir äußerst gut, dass man am Ende eines Tages sagt, klasse, mir nicht. So, man war den ganzen Tag zusammen und du musstest nichts sagen. Es war klar, dass man es einfach, wie es annimmt, ohne es durch irgendein Wort zu beschreiben, konnte man eine Schachtel aufzumachen, wo es reingehört. Und das ist genau das, die Natur, Gott, wie immer du das nennen willst, spricht zu uns in Wortlosigkeit. Und etwas, über das ich in letzter Zeit intensiver nachgedacht habe, was ich heute ein bisschen anders sehe, ich glaube, dass wir Gott in der Schöpfung begegnen. Ich glaube aber nicht, dass Gott die Schöpfung ist. Es heißt ja, wohin ich sah, überall sah ich Gott. Das ist vielleicht so gedacht, es ist so groß, dass ich übersetzt gesprochen dahinter Gott sah. Aber die Schöpfung selbst ist nicht Gott, sondern es ist etwas, hier kannst du, in meinem Werk kannst du mich finden, das bin ich aber nicht. In meinem Werk kannst du mich finden, und das soll dir aber mal zeigen, das ist so intelligent, so komplex, damit du eine Ahnung davon hast, wer ich bin, weil du sollst dir kein Bildnis machen. Das geht auch gar nicht, weil das Bildnis, was du machen würdest, die Worte, die du benutzen würdest, die sind jetzt viel zu limitiert. Weil sie müssen ja so sein, dass dein Verstand sie versteht. Und mein Verstand ist ja viel zu klein, um zu verstehen, was wirklich vor sich geht. Anders lässt sich Gott ja gar nicht darstellen für den Menschen als über die Natur. Und sobald du das aber verlässt und in die Natur von all dem hineingehst, verschwinden ja auch die Erscheinungsformen und du bist dann in dir und das kannst du auch nicht beschreiben. Wie war das denn? Egal, was derjenige sagt, ich habe dazu Bücher gelesen, ich verstehe die gar nicht. Ich verstehe das nicht, weil ich was Ich verstehe das nicht. Aber das ist genau das, weil ich noch nicht in der Lage bin, gut genug zwischen den Zeilen zu lesen. Aber da steht ja gar nichts zwischen den Zeilen. Irgendwie doch. Und das sind so große Metaphern, dass ich aufgehört habe, mit etwas heranzugehen an dieses Produkt, ja, wenn ich jetzt schon, worin ich sehr gut bin. Das weißt du. Ich bin sehr ehrgeizig. Ja, Ehrgeiz ist auf dem Weg zu Gott echt im Weg. Weil es,
da musst du gelassen
wenn ich fleißig genug bin, dann steht er mir auch eher zu. Nee. Das hat mit Demut nichts zu tun. Und deswegen, die Dinge, die ich in meiner 3D-Welt erworben habe, um in dieser Welt zu überleben, um Anerkennung zu bekommen, sind alle nicht nötig, sondern als Ballast und im Weg, um dorthin zu kommen, wo ich hin will. Weil der Punkt ist, wir sind ja auf dem Weg irgendwo hin, im Außen, wo wir glücklich werden. Aber vielleicht sind wir über diesen Punkt schon längst hinaus. Wir sind in dem Moment über den Punkt des Glücks hinaus, wo wir ihn außerhalb von uns im Außen suchen. Da ist er nicht. Da ist er gar nicht. Sobald du deinen Körper verlässt und im Außen nach dem Glück suchst, bist du über das Ziel hinausgeschossen. Mhm. Und ich glaube, der glücklichste Moment ist in dem Moment, wo du zur Welt kommst. Deswegen, ich habe ja 4 Kinder, war ich ja dabei, die sind, wirken die unglücklich, die wirken einfach nur, das, dafür habe ich gar kein Wort. Sind die glücklich? Die sind einfach präsent. 100% präsent. Die sind klar. Da kommt kein Fragezeichen oder Erwartungshaltung, einfach klar. Und das ist so. Und ab dort bist du, kriegst du ein Angebot im Außen, was dich wegführt. Und ganz zum Schluss, ich war eigentlich schon da, wo ich hin wollte. Das ist eine Art von Kreislauf, wo du eben sagst, ich wechsle in den Ebenen. Und das, dieses Game und seine Spielregeln, die sind nicht von mir. Aber sie sind so gut, verdammt gut, dass ich anerkennen kann, derjenige, der das sich ausgedacht hat, Respekt. So. Und das ist, finde ich, nur weil ich das Spiel am Ende spielen kann, heißt es noch lange nicht, dass ich auf derselben Ebene mit dem bin, der es gebaut hat. Das wird doch nicht so sein. Das macht mir auch nichts. Ich kann nicht verloren gehen. Es gibt immer noch etwas, was auf mich aufpasst. Dann lasse die gesamte Verantwortung des Gesamtkosmos Gottes nicht auf meinen Schultern. Ich glaube, die wären auch zu klein.
Meine letzte
macht mir nichts aus, sondern denke ich, schön, schön. Ich kann mich darauf verlassen, dass wenn ich total lose, da kommt jemand und sagt, das kriegen wir hin. Finde ich super.
Meine letzte Frage an dich, ich weiß, dass du lange antworten kannst. Und das ist auch ein Thema, wo du wahrscheinlich auch lange antworten wirst. Es gibt ja dieses, was Pistorius will, kriegstauglich oder Kriegsfähigkeit oder was er, wie auch immer das nennen möchte. Ja, irgendwie so. Ich glaube, wir müssen friedensfähig werden, um den Frieden zu leben. Was ist für dich Friedensfähigkeit?
Naja, ich will es mal so sagen, der Friede hat mit Ehrgeiz, also es muss unbedingt so, wie ich es möchte, gemacht werden. So geht das eben nicht, aber man muss natürlich den Frieden genauso lange vorbereiten wie den Krieg. Also der Krieg wird ja lange vorbereitet, ist ja ein Trugschluss zu glauben, dass gerade das Militär sagt, was wollen wir machen? Angriff Afghanistan? Nee, ist logistisch super geplant, das wissen Militärs. Wenn du willst, dass die und die Einheit mit der und der korrespondiert, dann weißt du, dass ein Flugzeugträger länger ins Krisengebiet braucht wie ein Flugzeug und dass das aber versorgt werden muss. Also spielt man das zusammen wie bei Schach. Du musst eben genau wissen, ein Läufer bewegt sich mit einer anderen Geschwindigkeit als ein Bauer und wenn du in Zug 34 das erreichen willst, musst du das planen. So wird ja Krieg organisiert. So. Und so muss man eben auch Frieden organisieren. Das ist nicht so, wenn ich nur lang genug passiv bin oder gegen Krieg bin, dann wird er sich schon einstellen. So nicht. Aber beim Krieg geht es darum, dass jemand etwas haben möchte. Irdisches haben. Gadgets, Bodenschätze, die als Schürfrechte verkauft und umgedreht Menschenrechte verkauft. Und beim Frieden geht es darum, den Frieden mit sich zu machen. Das heißt, es gibt keinen Weg zum Frieden, hat Gandhi gesagt, der Frieden ist der Weg. Höre auf, etwas aus der Ego-Perspektive zu wollen. Wie ist das gemeint? Das wissen wir ja gar nicht, weil bei uns ist das immer mit einer Anstrengung verbunden. Wenn du das und das alles richtig machst, auch in der Friedenswege, kriegst du eine gute Note, dann darfst du auch nach Ballweg vor Kennedy sprechen. Das ist ja wieder eine Belohnung. So, das nicht. Und was ist denn da im Frieden? Das ist eine gute Frage. Und es gibt ja auch den Kollegen Doom, du erinnerst dich, der gesagt hat, der Krieg da draußen beginnt bereits in den Betten. Unsere Beziehungen sind schon Krieg. Wir wollen gewinnen, wir wollen Recht haben, wir wollen, man hat uns verkauft, okay, das Leben ist nicht besonders lustig, aber wenn du dich nur hart genug anstrengst, dann stehst du an der Spitze der Pyramide. Das ist nicht mehr Frieden mit dir selbst, weil da kannst du verlieren, das kannst du dir nicht leisten. Das heißt, du bist in einem ständigen Kampfmodus, weitermachen, hinter mir, Intrige. So. Und das ist auch in Parteien so, das ist im Staat so, das ist in jeder Firma so, wo der eine aufsteigt. Frieden bedeutet, diesen ganzen Blödsinn abzuschüren, sagen, bin ich zufrieden mit dem, was ich habe? Was brauche ich eigentlich, um glücklich zu sein? Und für mich ist das relativ einfach. ein wesentliches Gut, um glücklich zu sein, ist einfach gesund zu sein. Dass einem körperlich nichts fehlt. Ich kenne aber auch Leute, denen fehlt körperlich etwas. Und seit ihnen etwas fehlt, sind sie glücklicher als vorher, wo sie perfekt waren. Weil sie als Leistungsmaschine glänzen wollten. Als das alles wegfiel, durch Herzinfarkt, kein Marathon und kein Extremkletterer mehr, sind alle Freunde abgefallen. Seitdem sind sie im Frieden mit sich selbst, weil sie raus sind aus dem Wettbewerb mit sich selbst. Und darum, wie viel von dem, was du tust, machst du, weil du süchtig bist nach der Anerkennung Dritter? Weil wir sind in diesem, wir sind in einem System, was uns dahingehend süchtig macht, wenn du nicht vorkommst durch irgendwelche Klicks, Neudeutsch, dann gibt es dich nicht. So. Das heißt, du bist in einer extremen Abhängigkeit, weil die anderen haben mehr Klicks als du und so weiter. Frieden bedeutet, unabhängig von der Beurteilung Dritter zu sein. Es ist aber trotzdem irgendjemand da, wo du sagen kannst, mache ich das richtig? Und das ist kein Mensch. Und der bestraft dich auch nicht, wenn du nicht so gut bist. Jemand, der sehr intensiv glaubt, wird ja nicht von Gott bestraft sein. Da hätte ich aber mehr erwartet um die Uhrzeit. So ist es ja nicht. So, sondern da stellt sich Frieden ein, und zwar, dass du nicht bewertest wird im Sinne von abwerten. Das ist nicht von oben herab. Gott ist nicht von oben herab. Gott kennt keine Richtung. Also nach dem Motto, hey, mein Kleiner, hier oben ist der... So ist das eben nicht. Diese ganzen Begriffe lösen sich auf. Und du siehst, und mit welchen soll man dann arbeiten? Da bin ich wieder bei Bohr und Einstein. Als sie sich geschrieben haben, hat Bohr zu Einstein gesagt, wir dürfen nie vergessen, dass das alles Modelle sind. Auch unsere Sprache sind Modelle, mit denen wir versuchen, der Natur möglichst nahe zu kommen, wie sie eben ist. Aber die Wissenschaft irrt sich nach oben. Aber Gott lässt sich wissenschaftlich nicht beweisen. Man kann ihn erahnen in der Quantenphysik, aber verstehen kann man ihn nicht. Man kann die Quantenphysik und die Relativitätstheorie nicht wirklich verstehen nach dem Motto, ja, jetzt habe ich habe die Erfahrung der Zeitreise gemacht, ich weiß genau, was du meinst. Wir können die Erfahrung des schwarzen Lochs nicht machen. So. Und das heißt, es ist ein Rätsel, das aufgelöst wird, aber nicht auf dieser Bewusstseinsebene. Und wenn du das akzeptiert hast, kommst du dem Frieden schon näher, weil du genau weißt, auf dieser Ebene gibt es einen gewissen Level, weiter kommst du nicht. Und deswegen kannst du nicht verlieren, weil das, um was es wirklich geht, das kannst du gar nicht losen, weil egal, wie sehr du dich anstrengst, du kannst es auf diesem Ebene auch nicht erreichen. Geh so weit du kommst, und such dir die Hilfe im Inneren, die nötig ist, damit du weiterkommst. Und wenn du intensiv genug suchst und aufgehört hast, aufgegeben hast, dann kommt es. So, das sagt sagt auch Bruno Gröning, als ihm eine Frau gegenüberstand, die schwer gesundheitlich angeschlagen war und die nicht daran geglaubt hat. Und dann hat er es trotzdem geschafft, in einem kurzen Moment sie zu heilen. Und sagt, wissen Sie, sie kam so dagegen und da gab es einen kurzen Moment und da ging's. Und da ging's. So, und das ist es. Es ist nicht so, ich habe mich so angestrengt, ich bin so trainiert und jetzt steht es mir zu. Die Erfahrung mit Gott steht dir nicht zu. Es sei denn, du übersetzt das richtig, dann steht sie nämlich zu, im Weg zu. So ist nicht, du musst dich dafür öffnen, dass es dir nicht zu oder aufsteht, sondern einfach loslassen, sich übergeben und vertrauen. Und das ist das größte, der größte Mangel auf diesem Planeten, ist Vertrauen. Wir haben keine Vertrauen in die Politik, wir haben kein Vertrauen in andere Völker, andere Religionen, wir haben nur Misstrauen. In unserem gesamten System, in dieser 3D-Welt, wird eigentlich immer nur mit Misstrauen gearbeitet. Das sind unsere ganzen Versicherungsgesellschaften. Man kann denen nicht trauen. Und wenn du diese Police unterschreibst, dann... So, und das habe ich verstanden. Und da wird immer nur mit Angst operiert. So. Und Angst, wir kriegen ja einen Angriff von Angst, aber der eigentliche Verstärker von Angst sind wir selbst, weil wir die Angst natürlich auch in uns selber haben. Und wenn ich sie in mir selbst verstärke, also quasi sie anreichere und dann mich selbst zu diesem Atomreaktor mache, der die Angst verstärkt, dann darf ich nicht darüber bewundern, dass ich so verstrahlt bin. Ich nehme das gar nicht. Ich sage, danke, auf diese Art von Energieerzeugung kann ich verzichten. Angst brauche ich nicht. Schädlich. So, ich arbeite lieber mit Vertrauen. Und wo kriegst du das her? Das ist innen. Das brauche ich ja nicht zukaufen. Angst, das muss ich von außen bekommen. Vertrauen bekomme ich von innen. Dann bist du mit Vertrauen ja schon ausgeliefert worden. Das ist richtig, sonst wäre ich gar nicht auf die Welt gekommen. Ich bin nicht mit Angst auf die Welt gekommen. Weil wenn ich mit Angst auf die Welt gekommen wäre, dann hätte ich das gelassen. Also Geburtskanal und Sauerstoffatmung, Menschen, die ich nicht kenne, nee, lass mal. In so einer lass mal. Ich bin mit Vertrauen auf die Welt gekommen. Und sobald ich angekommen bin, wird mir permanent Angst gemacht. Die nehme ich nicht mehr. Danke, Paket zurück. So. Absender nicht erreichbar.
Das ist ein Prozess, den man erstmal lernen muss, ne? Also ist bei dir ja wahrscheinlich genauso gegangen wie mir, dass man auch mal diese falschen Wege gegangen ist. Man hat sich versucht anzupassen, man hat versucht Karriere zu machen, man hat gedacht, man ist auf dem richtigen Boot und plötzlich merkt man, dabei gehe ich ja unter.
Es macht mir nicht mehr so viel aus, dass ich ganz oft unsicher bin, ob der Weg, den ich nach innen gehe, ob das der richtige ist. Ich gehe den Weg, den ich sehe, der da ist. Und das ist schon richtig so.
Das sehe ich genauso. Also da bin ich unerschütterlich. Den Weg nach innen gehe ich. Der ist mir wichtiger als der von außen. Käfern, danke für deine Sichtweisen.
Ja, vielen Dank auch für deine Einladung hier bei Empathie. Ich finde es ja eine sehr schöne Sendung. Es ist immer ein Unterschied, wenn dir jemand gegenüber sitzt. Das wissen wir beide. Aber so hat es ja doch ganz gut geklappt. Und wie gesagt, ich sehe den Vorteil darin, dass man auch, bei mir wäre es jetzt einfacher gewesen, aber auch jemand mal an die Strippe bekommt, wo es Kamera bekommt, der sich irgendwo in Indonesien befindet und der einfach nicht verreisen will. Und ja, machen wir das Beste draus. Also
das kriegen wir
nur das, was nicht gut ist, sondern sehen wir, was wir tun können, gucken wir positiv die Welt und das Ganze übrigens mit einem riesigen Lächeln. Ich glaube, Humor hilft uns.
Genau.
Humor hilft uns. Weil es geht immer weiter.
Ja. Das war eine weitere Ausgabe Empathie. Heute mit Käfern Sufi Siyawash.
Dies war eine Produktion von Apolut. Bei uns hören Sie vor allem Stimmen, die im Mainstream nicht zu Wort kommen, denn auch diese gehören zum Meinungsspektrum in einer Demokratie. Apolut ist unabhängig von Werbekunden und Rundfunkgebühren. Allein Ihre Unterstützung macht unser Programm möglich. Dank Ihres Engagements können wir unsere Inhalte kostenlos zur Verfügung stellen. Alle Informationen zu Bitcoin und Bankverbindung finden Sie unter apolut.net/unterstützen. Teilen Sie unsere Beiträge gerne mit Ihren Freunden und Kollegen, um unsere Reichweite zu stärken. Wenn Sie zukünftig keinen Beitrag verpassen wollen, können Sie unsere Social-Media-Kanäle sowie unseren Newsletter abonnieren. Mehr Infos finden Sie unter apolut.net/newsletter. Danke für Ihren Support.
Apolut. Jetzt erst recht.